Deutschlandfunk Interview. In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut 14.419 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind knapp 1.000 Fälle weniger als heute vor einer Woche. Allerdings, auf den Intensivstationen in Deutschland werden zurzeit nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft 3.500 Covid-19-Patientinnen und Patienten behandelt, 20% mehr als bei der ersten Welle im Frühjahr. Gestern schalteten sich die Länderchefinnen und Chefs mit der Kanzlerin zusammen. Am Telefon ist der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, Wahlkreis Leverkusen-Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hahn.
Herr Lauterbach, 5 Stunden Verhandlungen und anschließend lautet die Botschaft, die Lage ist ernst. Reicht das?
Nein, das reicht natürlich nicht. Wir verlieren Zeit. Die Beschlüsse von gestern sind weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das muss man ehrlich einräumen. Die Vorlage war vielversprechend, aber davon ist das allermeiste nicht beschlossen worden. Und wir haben also 2 Problembereiche, die im Moment aus der Kontrolle herausgeraten sind. Und zwar in den Schulen, da haben wir wirklich keine gute Kontrolle der Situation, und auch in den Privatkontakten. Somit also der R-Wert stabilisiert sich. Wir kommen etwas aus dem exponentiellen Wachstum heraus, aber es reicht bei weitem nicht, was wir derzeit sehen.
Warum geht es nicht voran?
Ja, die Länder waren offenbar nicht ausreichend genug einbezogen in ihrer Einschätzung. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Länder eigene Vorschläge mitgebracht haben. Aber es war gestern auf jeden Fall eine verlorene Gelegenheit, weil ich glaube nicht, dass das, was gestern beschlossen wurde, jetzt in den nächsten Tagen nochmal also zusätzliche Wirkung entfalten wird. Ich mag mich da täuschen. Somit verlieren wir dann gut 1 Woche, 1,5 Wochen. Und das ist für die Pandemiebekämpfung eine sehr lange Zeit. Wir hatten ja einen Vorsprung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und wir drohen, den jetzt zunehmend zu verlieren.
Welche Botschaft geht davon aus, dass Bund und Länder sich offenbar nicht einig sind?
Ja, zweierlei. Also zum einen geht die Botschaft aus, zum jetzigen Zeitpunkt muss nicht mehr gemacht werden, sonst hätte der Bund ja entsprechend beschlossen. Aber zum zweiten geht davon auch aus, dass man in der nächsten Woche mit starken Einschränkungen rechnen muss, weil die Zeit läuft uns ja davon. Und man muss sich das wie folgt vorstellen. Beim jetzigen Tempo, also so wie der Shutdown derzeit läuft, würde es mehr als 7 Wochen dauern, bis man auf diesen Zielwert von 50 käme. Das kann natürlich niemand wollen, so lange zu warten. Daher rechne ich mit Verschärfungen in der nächsten Woche.
Was wissen wir denn am Mittwoch der kommenden Woche, was wir heute noch nicht wüssten?
Nichts. Also die Probleme kennen wir ja. Also es muss so Einigkeit bei den Lösungen herbeigeführt werden. Wir wissen zum Beispiel, dass die Schulen derzeit ein Risikobereich sind. Gestern kam eine sehr wichtige Studie aus den Vereinigten Staaten, die wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen übertragbar ist auf Deutschland, dass sich 30-50% der Eltern von infizierten Kindern auch anstecken. Das heißt, wir müssen die Infektionen auch bei Kindern, bei 10-19-Jährigen in den Griff bekommen. Die sind derzeit um ein Vielfaches höher in dieser Altersgruppe, als das in der ersten Welle im März und April der Fall gewesen ist.
Wie wollen Sie die in den Griff bekommen?
Also ich selbst fand die Vorschläge, die Vorlagen richtig. Ich bin für eine Aufteilung des Unterrichts in Gruppen. Das ist schwer durchzuführen. Da brauchen die Schulen auch entsprechende Freiräume. Aber ich glaube nicht, dass man einen vollen Klassenraum unterrichten kann bei einer so starken Aerosolübertragung, wie sie SARS-CoV hat. Ich finde auch die Maskenpflicht angemessen für also die Schüler in dieser Notlage. Es hat sich nicht gezeigt, dass der Unterricht damit wesentlich schlechter wäre als ohne Maske. Somit hätte ich das richtig gefunden. Und wir hätten auch dringend Maßnahmen gebraucht im privaten Umfeld. Die jetzigen Empfehlungen sind nicht schlecht, aber es sind nur Soll-Empfehlungen. Ich glaube nicht, dass die sehr viel Umsetzung sehen.
Herr Lauterbach, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, auch sie fordert diesen Wechselunterricht. Nur, wenn man Klassen halbiert, dann benötigt man doppelt so viele Lehrerinnen und Lehrer. Wo sind die?
Naja, man kann natürlich auch also sehr viel an Homeschooling mittlerweile beifüttern.
Nein, das hat ja in der ersten Welle nicht wirklich gut geklappt.
Ja, das stimmt. Die liegt aber jetzt Monate zurück und wir hatten ja sehr viel Zeit, das vorzubereiten. Wir haben ja gesehen, dass die Universitäten, auch die Fachhochschulen das geschafft haben. Dort ist ja, sagen wir mal, der Präsenzunterricht quasi abgeschafft. Und das ist auch sehr vielen Ländern um uns herum gelungen. Und ich habe ein bisschen also Mühe, mir vorzustellen, dass in Deutschland in der Schule nicht geht, was in unseren Fachhochschulen gut funktioniert oder in Hochschulen und auch in den Nachbarländern. Also ich glaube schon, da ist mehr drin.
Realität in deutschen Schulklassen ist, dass die Belüftung nach wie vor auf vorindustriellem Niveau geregelt ist.
Ja, auch bei der Belüftung, also ist es aus meiner Sicht falsch aufzusetzen, dass man das durch Lüften allein in den Griff bekommt. Also hier muss auch erwogen werden, zumindest in den Schulklassen, die klein sind. Es gibt Klassenräume, die sind klein, die man so gut nicht lüften kann, mit Luftfilteranlagen zu arbeiten. Also Luftfilteranlagen, mobile Luftfilteranlagen können da eine Lücke schließen, die wir sonst offen lassen.
Könnten, das gibt sie halt nicht.
Die können beschafft werden, die sind im deutschen Markt zu haben. Das ist auch keine Hexerei, diese herzustellen. Das ist jetzt nichts, was also produziert werden muss, was also schwer zu beschaffen wäre. Somit also die deutschen Mittelstandsunternehmen können mobile Lüftungsanlagen in kurzer Zeit produzieren. Ich glaube, das ist auch eine Sache des politischen Willens und der Dynamik.
Herr Lauterbach, die Zahlen zeigen, dass etwa bei Schülerinnen und Schülern sich 0,17% anstecken, bei Lehrerinnen und Lehrern etwa 0,4%. Sie haben jetzt gefordert, dass bei einem Infektionsfall in einer Klasse alle Mitschülerinnen und Mitschüler und deren Eltern für 5 Tage in Quarantäne gehen sollen, bis ein Negativtest vorliegt. Ist das angemessen?
Der Vorschlag basiert auf folgender Überlegung. Zunächst, wir haben eine große Dunkelziffer derzeit. Wir haben ja derzeit zu wenig Tests. Also jeder, der jetzt einen Test haben will, wird sehr schnell sehen, wie schwer es ist, einen Test zu bekommen. Asymptomatische werden gar nicht getestet, zu Recht, weil wir zu wenige Tests haben. Das heißt, Schüler sind in der Regel asymptomatisch. Wir können daher gar nicht sagen, wie viele Schüler derzeit infiziert sind. Da haben wir gar keine Daten zu. Wir wissen aber, dass die Zahl der infizierten Schüler gemessen an den Tests, die wir hatten, schon besorgniserregend hoch ist. Somit müssen wir davon ausgehen, im Moment ist in den Schulen ein hohes Infektionsgeschehen unterwegs. Und wenn wir dies eine Zeit lang laufen lassen, dann verlieren wir in den Schulen das, was wir in den also geschlossenen Gaststätten, Fitnessclubs, in den Restaurants gewinnen. Somit also kann man sich auf die Zahlen, die wir jetzt haben, nicht wirklich verlassen. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass wir also in den Schulen die Ansteckungsketten auch nur nachverfolgen können.
Herr Lauterbach, wir wollen uns eben anhören, was Dietmar Bartsch gestern bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, der Fraktionschef der Linkspartei.
Erstens, keine Vorbereitung in der Sommerpause, viel zu wenig ist getan worden. Dann völlig unterschiedliche Maßstäbe, wo quer durchs Land gefahren wird, bei Fußballländerspielen quer durch Europa gefahren wird, IKEA offen ist und volle Hütte ist, teilweise der öffentliche Nahverkehr voll ist, viel zu wenig kontrolliert wird, das, was an Maßnahmen beschlossen wird, und auf der anderen Seite knallharte Maßnahmen gegen Menschen, die sehr, sehr viel investiert haben. Das ist das, was ich kritisiere.
Bedarf es da einer grundsätzlichen Flurbereinigung in der Corona-Politik?
Nein, das ist nicht so. Wir haben sehr viel richtig gemacht. Also gestern, das war kein großer Erfolg, das muss man einräumen, aber Deutschland ist durch die erste Welle sehr gut gekommen, hat gute Beschlüsse gefasst. Und übrigens auch dieser Wellenbrecher-Shutdown, den wir gemacht haben vor 14 Tagen, der hat Wirkung gezeigt. Sonst wären wir voll im exponentiellen Wachstum. Da hat Deutschland sehr viel schneller reagiert als andere europäische Länder. Daher ist es uns gelungen, die Überfüllung der Intensivkapazitäten derzeit zu verhindern. Wir sind aus dem exponentiellen Wachstum herausgekommen, somit im Großen und Ganzen. Also haben wir relativ rasch reagiert und die Einschätzung von Dietmar Bartsch teile ich hier nicht.
In dem Infektionsschutzgesetz, über das der Bundestag morgen entscheiden wird, wird vorgeschrieben, dass beim Erlass von Verordnungen nicht allein der Gesundheitsschutz eine Rolle spielen darf, sondern dass auch soziale und wirtschaftliche Aspekte abzuwägen sind. Was bedeutet das für die Gastronomie?
Ja, das bedeutet, dass wir die Gastronomie also nur dann geschlossen halten können, wenn es wissenschaftlich gut belegt ist, dass er einen Beitrag bietet.
Ist es das?
Und nur so lange, wie das also notwendig ist. Beides ist gegeben. Also zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir haben ja jetzt schon größte Schwierigkeiten, also die Überfüllung der Intensivkapazitäten zu verhindern. Würden wir bei offenen Schulen die Restaurants, die Gaststätten und Knabenbars wieder öffnen, dann hätten wir nach Vorlage großer Studien, insbesondere einer wichtigen Studie der Stanford-Universität, auch mal in der letzten Woche, hätten wir zu erwarten, dass wir sofort wieder ins exponentielle Wachstum zurückkehren und innerhalb von wenigen Tagen verlieren, was wir jetzt mühsam aufgebaut haben. Somit also die wirtschaftlichen Aspekte müssen berücksichtigt werden, aber das tun wir auch. Das also neue Infektionsschutzgesetz beschreibt im Prinzip mehr die Praxis. Das ist keine Abkehr von dem, was wir derzeit tun. Und daher, also ist das Gesetz zwar richtig, aber beschreibt nicht etwas, was wir bisher vernachlässigt hätten.
Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.